Micro Europa.
Sounds. Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Wer kennt es nicht, gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn man in überfüllte Geschäfte geht und es aus jedem Eck blinkt, glitzert oder Jingle Bells spielt. Da können die Nerven schon leicht überstrapaziert sein. Doch für Hochsensible kann sich diese vorweihnachtliche Alltagstrubel zum Spießrutenlauf entwickeln. Ihre extrem geschärfte Sinneswahrnehmung lässt nämlich zu, dass alle Reize ungefiltert im Gehirn ankommen. Und das strapaziert das Nervenkostüm nun wirklich. Herzlich willkommen hier bei Micro Europa auf der Wüstenwelle. Ich bin Pauline Knappschneider und mir gegenüber sitzt Frau Ulrike Hensel. Sie ist Expertin und Coach für Hochsensibilität und wird uns heute über ihre Arbeit, aber auch über ihren Alltag erzählen, denn sie ist selber hochsensibel. An der Stelle nochmal hallo und herzlich willkommen hier in der Sendung. Ich freue mich, dass Sie im Studio sind.
Hallo Pauline, herzlichen Dank für Ihre Einladung. Ich bin sehr gerne hierher gekommen und der Einladung gefolgt und ich will sehr gerne mit Ihnen über das Thema Hochsensibilität, das mir ja ausgesprochen am Herzen liegt, sprechen.
Da freue ich mich drüber. Beginnen wir einfach mit ein paar grundlegenden Informationen, denn ich bin mir sicher, dass viele Hörer den Begriff Hochsensibilität eben zum ersten Mal gehört haben. Wie würden Sie denn einem Laien erklären, was Hochsensibilität eigentlich ist?
Hochsensibilität ist eine im Vergleich zur Mehrheit der Menschen erhöhte Empfänglichkeit und Empfindlichkeit gegenüber allen Reizen, die von außen kommen, sowie auch den Reizen, die von innen kommen, sprich Emotionen, Gedanken, Erinnerungen. Also das alles in einer höheren Intensität wahrzunehmen.
Okay, kann man denn auch das irgendwie wissenschaftlich begründen oder erklären, diese extreme sensorische Überempfindlichkeit?
Sie sprechen von Überempfindlichkeit. Mhm. Elaine Aron hat in den 90er Jahren das Ganze angefangen, wissenschaftlich zu untersuchen. Das ist eine US-amerikanische Psychologin, Psychotherapeutin und Professorin für Psychologie. Und sie hat mit anderen Forschern zusammen herausgefunden, dass es bei den hochsensiblen Menschen diese höhere Empfänglichkeit, Empfindlichkeit, Reizoffenheit auf einer besonderen Funktionsweise der reizeverarbeitenden Systeme, also der neuronalen Systeme beruht, dass mehr Reize durchs Zwischenhirn sozusagen durchgelassen werden und die Wahrnehmung erreichen. Und weil Sie es einleitend an irgendeiner Stelle mal so gesagt hatten, dieses Wahrnehmung ohne Filter. Ich weiß, dass es durch viele journalistische Artikel geistert, sage ich mal. Und ich möchte da wirklich ergänzen, es ist beileibe nicht so, dass Hochsensible keinerlei neuronale Filter haben. Sie haben weiter geöffnete Filter, wenn man so will, oder wenn man in dem Bild bleiben will, großporigere Filter, sodass eben da mehr durchdringt. Also daher kann man es eben auch als eine größere Reizoffenheit bezeichnen. Weil die Vorstellung, ein Leben ohne Filter, also das mag man sich nicht vorstellen, das wäre wahrlich nicht auszuhalten. Also so ist es denn auch wieder nicht.
Wissen Sie denn, wie hoch der Prozentsatz der Menschen diese Reizoffenheit haben, wie Sie es eben beschrieben haben?
Wir sprechen ja von Hochsensibilität. Das war ja überhaupt so dieses Neue. Die Psychologie kannte sehr wohl schon ein Konzept vor den 90er Jahren, das sich dann Hypersensibilität nennt, was aber so gleich so den etwas negativ ist und was ins Krankhafte geht. Und da war eben dann dieses Neuartige, dass man das jetzt Hochsensibilität nennt und will damit sagen, es ist eine hohe Sensibilität, aber eben nichts Krankhaftes, kein Makel, kein Fehler eben und auch keine Störung irgendeiner Art. Sie fragten nach der Anzahl der Menschen oder wie viel dazugehören zu dieser Gruppe. Zur Gruppe der Hochsensiblen gehören ungefähr 15-20% der Menschen, Männer wie Frauen gleichermaßen. Und man kann es als ein beständiges Persönlichkeitsmerkmal bezeichnen, also etwas einfach, was man das ganze Leben hindurch hat und nicht irgendwann erwirbt.
Das sind schon einige, 20% ist ja ganz schön viel.
Ja, ein Fünftel, ja.
Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Leute gar nicht wissen, dass sie eben von Hochsensibilität betroffen sind und durchs Leben gehen und denken, ja, es wäre normal, dass einem einfach alles auch oft mal schnell zu viel wird. Können Sie denn Alltagssituationen beschreiben, die für Hochsensible besonders schwierig sind?
Sie hatten vorhin so ein Beispiel mit dem Weihnachtsmarkt, jetzt jahreszeitlicher Bezug. Ich war in dieser Woche in Speyer, habe da eine Freundin für 2 Tage besucht und dann hatten sie und ihr Mann auch die Idee, ach, und am Abend gehen wir zum Weihnachtsmarkt. Und ja, habe ich gedacht, kann man doch mal wieder machen. Und tatsächlich habe ich es dann auch wieder so erlebt, dass es also extrem, dass ich es als extrem reizerfüllt empfunden habe. Und so am Anfang, ja, die Stadt in dem Lichterglanz und mit den Angeboten da zu erleben, war irgendwie zunächst schön und spannend. Und dann nachher war es wirklich so, die verschiedenen Gerüche von den Ständen, die da verschiedene Essenssachen angeboten haben. Dann die Blinklichter. Ich kam mir vor irgendwie wie in Las Vegas und nicht wie auf dem Weihnachtsmarkt. Also so, ja, eigentlich für alle Reize, für die Augen, für die Ohren und dann irgendein Gedudel von irgendeiner Musik, die ich nicht so beschaulich fand. Und natürlich die Menschen, die durcheinander plapperten an den Ständen. Und ja, also das alles wäre so eine typische Alltagssituation, die man, wenn man jetzt vom Weihnachtsmarkt wegdenkt, die man im Einkaufszentrum erlebt, die man ja in einer vollen Innenstadt erlebt und natürlich auch bei der Arbeit, da denke ich dann an ein Großraumbüro, was für Hochsensible immer wieder eine große Herausforderung darstellt.
Also kann man sagen, dass auch alle Sinne betroffen sind, sowohl das Sehorgan als auch das Gehör. Der Tastsinn, nehme ich mal an, dass das auch schnell
zu viel. Den hatte ich vorher ausgelassen, der war jetzt beim Weihnachtsmarkt nicht so betroffen. Außer, dass irgendwo die Kälte nachher so langsam irgendwie auf den Körper zukam. Tatsächlich alle Sinne, auch dieses aktive Tasten, wenn ich etwas erspüre und passiv, wenn etwas auf meinen Körper einwirkt, wenn also klassisch so die Schilder, die man in den T-Shirt, in den Pullis hat und die dann was sich dann so bewegt und denkt, ach, was ist denn da? Und so ein leichtes Unbehagen verspürt. Und also typischerweise trennen Hochsensible die Schilder, zumal wenn die so aus so einem kratzigen Material sind, aus den T-Shirts und aus den Pullis heraus. Mhm. Und mögen eben nicht Wolle, die kratzt oder was es noch für Materialien gibt. Also legen viel Wert auf angenehme, weiche, schmeichelnde Stoffe auf der Haut, weil sie alles, was auf der Haut spürbar wird, eben sehr intensiv wahrnehmen.
Das können unsere Hörer jetzt nicht sehen, aber ich sehe, dass Sie eine Brille tragen. Würden Sie sagen, dass die Sinne nicht nur schärfer sind, sondern auch besser? Jetzt vielleicht in dem Fall mit den Augen nicht, aber würden Sie sagen, dass Ihr Gehör besonders gut ist?
Also die Dr. Elaine Aron, die das ja ausführlich beschrieben hat und die ich also sehr intensiv studiert habe mit all ihren Veröffentlichungen, die sagt, schreibt an einer Stelle ganz eindeutig, dass die Sinnesorgane in dem Sinne nicht anders ausgeprägt sind, nicht besser, nicht schärfer sind. Also da liegt nicht der Unterschied. Der Unterschied liegt in der Reizweiterleitung von den Sinnesorganen, also zu den sinneverarbeitenden Arealen im Gehirn. Da ist der Unterschied.
Sehr
und da ist die Wahrnehmung dann umfangreicher, intensiver, hatte ich schon gesagt, nuancenreicher, subtiler, also hochsensible nehmen typischerweise Kleinigkeiten wahr. Bemerken die anderen kaum auffallen, nur wenn man sie vielleicht darauf hinweist.
Und dadurch kann es eben auch leicht so kleine Dinge zu einem Störfaktor werden.
Beides im positiven Sinne. Also ich habe mich vor wie viele Jahre ist es her, vor 20 Jahren ungefähr, selbstständig gemacht und habe da als Lektorin vor allen Dingen gearbeitet. Das mache ich heute nur noch gelegentlich. Und da ist natürlich, wenn man auf der Fehlersuche ist und das der Job ist, den man ausführt, dann ist der Blick fürs Detail und für die Kleinigkeiten ungeheuer viel wert und auch andere oder auch dieser Sinn für Feinheiten und Sinn für Ästhetik, also es im Positiven zu bemerken. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass schon Kleinigkeiten wie das Rauschen der Heizung oder irgendwelche Tastentöne oder Pieptöne von irgendwelchen elektrischen oder elektronischen Geräten, dass das dann also einen hohen Störfaktor haben, darstellen kann.
Wir sitzen ja hier im Tonstudio und eben als wir reingekommen sind, hatte ich auch schon gesagt, oh, es ist so schön still hier, ein angenehmes Raumklima irgendwie von der Akustik her. Aber was stört Sie denn zum Beispiel hier in diesem Raum? Können Sie ruhig beschreiben?
Aha. Also was ich sofort ganz toll fand und ja auch vorhin kommentiert habe, dass hier durch die Elemente, die den Raum auskleiden, damit er für solche Tonaufnahmen geeignet ist, dass hier, wenn man spricht, dass es keinen Nachhall gibt von dem Sprechen, also dass sofort man hört auf zu sprechen und dann hört auch also der Ton, den das Sprechen verursacht, auf. Und das empfinde ich also als faszinierend und ganz toll in positiver Weise. Und was mich hier stört, nun ja, die Farben, also so grau und weiß und schwarz, das ist nicht so ganz anheimelnd. Ja. Dann gucke ich gerne auf die Tür, die ist aus Holz. das erfreut mein Auge. Nee, was ich jetzt aber tatsächlich als störend empfinde, ist dieses helle, für mich fast gleißende Licht. Mhm. Weiß ich nicht, Neonröhren oder wahrscheinlich LED, keine Ahnung. Also ein sehr kaltes Licht, wo ich mich, was jetzt hier für gut ist oder in Ordnung ist, aber was ich jetzt, wenn ich hier mich länger aufhalten sollte, als unangenehm einstufen würde.
Vielen Dank. Wir haben jetzt etwas Musik als nächstes. Ich habe Sie ja schon im Voraus gefragt nach Ihrer Lieblingsmusik, wo Sie mir dann auch direkt geantwortet haben, dass Sie selber eigentlich kaum Musik hören in Ihrer Freizeit, weil gerade E-Gitarre und Rockgeröhre Sie wirklich Qualen für Sie verursacht. Deswegen folgen wir jetzt Ihrer Empfehlung mit etwas Deep House und hören uns nach der Pause wieder mit etwas mehr persönlicheren Themen. Bis später. Willkommen zurück hier bei Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Heute im Studio-Talk mit Ulrike Hensel, Expertin und Coach für Hochsensibilität. Wir hatten uns gerade schon über generelle Informationen einfach zu Hochsensibilität unterhalten, einfach für die Begriffsklärung. Und Frau Hensel würde gerne noch nachtragen, denn es sind insgesamt 4 Punkte, die ihr sehr wichtig sind. Und 2 davon hatten wir noch nicht besprochen. Deswegen, Frau Hensel.
Ja, danke, dass ich dazu nochmal das Wort bekomme, so für diese Abklärung und Erklärung des Begriffs. Hochsensibilität so als etwas mit, was den, die Gefahr birgt, da gestresst zu sein von bestimmten Situationen. Das ist sicherlich sehr wesentlich. Ich möchte das ein bisschen weiter fassen und da 4 Faktoren nennen, die Hochsensibilität charakterisieren, um das auch besser fassbar zu machen für die Hörer. Da ist zum einen als erstes zu nennen das, was wir schon benannt haben, eben diese umfangreiche, intensive Wahrnehmung und damit einhergehend die gute Beobachtungsgabe. Was dann hinzukommt und auch sehr bestimmend ist für die Menschen, die hochsensibel sind, ist zweitens eine komplexe und differenzierte gedankliche Verarbeitung von Informationen. Also all die Eindrücke, die da wahrgenommen worden sind, werden auch in einer tiefgehenden, gründlichen Weise gedanklich verarbeitet. Das gehört unbedingt auch zur Hochsensibilität. Als dritten Faktor wäre zu nennen die hohe Gefühlsintensität, dass alle Gefühle, die man so haben kann, also angenehme Gefühle wie unangenehme Gefühle, in einer hohen Intensität erlebt werden, also intensiver als bei der Mehrheit der Bevölkerung. Und entsprechend ist auch eine, jetzt benutze ich den Ausdruck, eine emotionale Reaktivität, also dass ich entsprechend auch zumindest innerlich eben oft darauf reagiere und häufig zeigt sich das auch nach außen und so ein typischer Kommentar wäre dann, du überreagierst und ich würde darauf wetten, dass jeder Hochsensible das schon mal und mal öfter gehört hat. Und zu der hohen Gefühlsintensität gehört dann auch ein langes Nachhallen der Eindrücke. Als vierten und letzten Faktor wäre zu nennen, und da, das ist dann etwas, was wir eigentlich schon angesprochen haben, so Stichwort Weihnachtsmarkt, dass es bei hoher Reizzufuhr und hoher Beanspruchung relativ schnell zu einer Übererregung, Überforderung, Überstimulation kommt. Und das ist dann eben der Fall, also typische Stresssituation. Stress kennt jeder und bei Hochsensiblen würde der bei einer niedrigeren Schwelle sozusagen einsetzen.
Okay, gut, dass wir das jetzt alles noch geklärt haben. Ist natürlich auch wichtig, dass unsere Hörer den Begriff in seiner vollen Komplexität verstehen, weil es ist kein einfaches Thema, es ist ein sehr komplexes Thema und natürlich treffen unterschiedliche Dinge bei Hochsensiblen wahrscheinlich auch unterschiedlich stark jeweils zu. Jetzt würden wir gerne noch ein bisschen mehr über Sie erfahren, Frau Hensel, und Sie schreiben auf Ihrer Website, dass Sie sich nun seit 12 Jahren als hochsensibel identifizieren. Gab es da ein Aha-Erlebnis, was Sie irgendwie dazu brachte, dass Sie jetzt sagen, ja, ich bin hochsensibel?
Zu der Zeit, als ich auf dieses Thema stieß, gab es dann noch sehr wenig Literatur. Da war einmal das Buch von Elaine Aron, was sie ja schon in den 90er Jahren geschrieben hatte, was dann aber erst 2005 in deutscher Sprache erschien, Sind Sie hochsensibel? Also der Klassiker. Das war das eine Buch, was es gab, und ein anderes war von Georg Parloff, der also nach wie vor auch einer der großen Namen im Bereich der Hochsensibilität ist, und es hieß Zart beseitet. Und ich kam zufällig beim Rumgucken, weiß ich nicht, im Internet oder irgendwo, also wie man von einem aufs andere kommt, stieß ich auf den Buchtitel Zart beseitet und habe mich davon unmittelbar angesprochen gefühlt, und irgendwo im Untertitel war dann eben auch was von Hochsensibilität die Rede, und da bin ich total drauf geflogen und habe das Buch gelesen und dann das von Elaine Aron gelesen, und ja, da wusste ich dann, Mensch, ich gehöre zu dieser Minderheit. Ja. Und es war ja, wenn ich das sagen darf, also es war eine riesige Erleichterung, mich in diesem Konzept von Helen Aaron zu erkennen, wiederzufinden und zu verstehen, dass ich zu einer bestimmten Gruppe und sei es eine Minderheit der Bevölkerung gehöre und dass ich mit meinem So-Sein nicht völlig alleine dastehe.
Ja, das kann ich verstehen, dass so ein Erlebnis oder so eine Erkenntnis einen emotional natürlich auch tief berührt, wenn man schon früh gemerkt hat, dass man irgendwie anders ist, aber es sich nie irgendwie richtig erklären konnte. Haben Sie denn als Kind auch schon irgendwie im Vergleich zu anderen Kindern, haben Sie es da schon gemerkt oder kam das mehr mit dem Erwachsenwerden bei Ihnen, dass Sie gemerkt haben, dass Sie auf Reize anders ansprechen, einfach als andere?
Ich glaube, Sie haben es in Ihrer Anmoderation gesagt, dass man erstmal so davon ausgeht, dass alle, was immer sie erleben, also genauso erleben wie wir Hochsensiblen. Und da braucht man wirklich dann erst eine Erklärung von außen, dass man versteht, dass da etwas anders ist in der Art der Wahrnehmung, in der Art, Dinge auch zu verarbeiten. Vorher habe ich eben gedacht, alle nehmen es gleichermaßen wahr, auch wenn ich das jetzt als Kind noch nicht reflektiert habe, aber später. Und komischerweise sind die nicht so leicht genervt und haben die nicht so schnell genug von etwas wie ich oder ist ihnen nicht so schnell etwas zu viel, wie es mir zu viel ist. Mhm. Und das habe ich irgendwie mir nie erklären können. Insofern war über Hochsensibilität lesen nicht nur ein großer Beitrag zum Selbstverständnis, sondern auch ein großer Schritt, die anderen Menschen besser zu verstehen, auch in ihren Reaktionen und durchaus auch in ihrer Verständnislosigkeit mir gegenüber.
Mhm. Was natürlich auch sehr wichtig ist, einfach im Umgang.
Sehr, sehr wichtig fürs Miteinander. Ja. Und nochmal zurückzukommen auf Kindheit, da habe ich das ja natürlich gar nicht irgendwie reflektieren können und nicht einen Unterschied wahrnehmen können, so wirklich mit anderen. Es war mir alles sehr unerklärlich, warum andere etwas gut finden, was ich nicht mag und so weiter. Und ich habe also so wie viele andere auch, nach dem, was ich von Hochsensiblen höre, ganz oft Kommentare bekommen, stell dich nicht so an, was hast du jetzt schon wieder? Du bist ja so schwierig, ach, du bist ja so überempfindlich. Also genau dieses überempfindlich. Ja. Und dann auf den Begriff hochempfindlich, hochsensibel zu stoßen, das war wie Ostern, Weihnachten und weiß ich nicht was gleichzeitig. Dafür eine Benennung zu haben, die es nicht negiert oder nicht in Abrede stellt. Ja, ich bin in hohem Maße sensibel, aber die es nicht zugleich als verkehrt oder abartig oder weiß ich nicht abwertet eben mit diesem überempfindlich. Das hat sowas das ist nicht in Ordnung. Und das war ja so ein Grundgefühl, durch die Kindheit, durch die Jugend hindurch und mein frühes, mein Erwachsenenleben bis ungefähr bis ich 50 war, dass ich irgendwie dachte, mit mir stimmt was nicht.
Ja, das kann ich gut verstehen. Wie kommunizieren Sie Ihrem Umfeld, dass Sie hochsensibel sind?
Das kommt drauf an, wie gut ich Menschen kenne. Ich meine, jetzt wissen viele in meinem näheren Umfeld, dass ich darüber Bücher geschrieben habe. Und insofern komme ich weit weniger oft in die Lage, sowas erklären zu müssen, weil die Leute irgendwie das schon mit mir sofort in Verbindung bringen. Ach ja, sie oder du bist hochsensibel. Aber dieses Kommunizieren, ich muss nicht unbedingt diesen Begriff, der ja, wie wir gesehen haben, sehr umfassend und komplex ist und den ich nicht so mal eben erklären kann, den muss ich ja nicht unbedingt einführen und erklären. Ich kann ja über das sprechen, was in dem Moment gerade eine Rolle spielt, wenn es irgendwie so laut ist oder irgendwas für mich beginnt anstrengend zu werden, dass ich dann sage, oh, mir beginnt der Kopf zu schwirren oder ist gerade ein bisschen viel alles für mich, ich ziehe mich mal zurück. Mhm. Also, dass ich das anspreche, was aus diesem vielen, was Hochsensibilität bedeutet, gerade eine Rolle spielt und wo ich kurze Erklärung abgeben möchte, um mein Verhalten zu erklären oder wo ich vielleicht auch eine Bitte äußere, dass ich sage, wenn wir jetzt hier ein Gespräch führen wollen und du hast nebenbei das Radio laufen, kann ich mich nicht gut auf das konzentrieren, was du mir erzählen möchtest. Sei doch so gut und mach's Radio aus. Dann, das reicht völlig. Das ist mal zu sagen, das stört meine Konzentration und da muss ich nicht immer gleich mit dem Begriff Hochsensibilität um die Ecke kommen.
einfach situationsbezogen ansprechen, was einem gerade zu viel wird.
Genau. Und dann entweder selber Lösung suchen und falls es andere irgendwie tangiert, kurz erklären. Kurz erklären, Betonung auf kurz, keine Rechtfertigung. Oder auch mal eine Bitte, die man an jemanden richtet, eben damit erklären, dass es einen stört, beeinträchtigt.
Nach einer weiteren kleinen Musikunterbrechung widmen wir uns Ihrer Tätigkeit als Coach und sprechen auch noch einige Vorurteile erneut an, die Sie ja eben auch schon im Kurzen benannt haben. Sowas wie Sensibelchen oder du bist doch überempfindlich. Und ob Hochsensible kreativer und empathischer sind, auch die positiven Vorurteile sprechen wir an. Aber jetzt spielt erstmal Bon Iver den Song Flum.
Micro Europa.
Micro Europa.
Und da sind wir wieder hier auf der Wüstenwelle bei Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk. Und haben gerade Bon Iver gehört, einen ebenfalls sehr schönen, ruhigen und ja, angenehmen Song, wie ich finde. Und jetzt geht es weiter, wie Sie selbst als hochsensible Person Ihren Alltag meistern. Das interessiert mich besonders. Was hat Sie denn dazu angereizt, als hochsensible Person anderen Hochsensiblen Hilfe anzubieten oder Coachings anzubieten?
Oh, ich muss nachdenken, ist schon ein paar Jährchen her. Was hat mich angereizt? Ja, für mich war es ja so äußerst hilfreich. Und ich habe vorher schon viel gemacht. Ich hatte mal eine Therapie. Ich habe viel Selbsthilfegruppen und weiß ich nicht was, Dinge besucht, die zur Persönlichkeitsweiterentwicklung und Ich-Findung angetan waren. Und ich habe es so erlebt, dass solange ich nicht wusste, dass ich hochsensibel bin und das einordnen und quasi auch integrieren konnte in mein Selbstbild, solange konnte das alles nicht so richtig greifen und konnte das nicht rund werden und hat es kein Bild gegeben. Und das so selber zu erleben, als hilfreich zu erfahren und als Meilenstein in der persönlichen Entwicklung und in der Stabilisierung des Selbstwertgefühls, das war sicherlich ein ganz großer Motivator, das auch zu anderen Menschen hinzutragen und anderen das auch anzubieten als Einsicht, Erkenntnis und damit ja besser klarzukommen.
Mhm.
Und dann hatte ich schon, bevor ich mich mit dem Thema Hochsensibilität so sehr befasst hatte, hatte ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, die sehr allgemein gehalten war. Und irgendwie hat sich das dann, hatte ich irgendwie so mal so eine Art Eingebung, dass ich das verbinden konnte, was ich schon gelernt hatte und gar nicht so richtig bisher zur Anwendung gebracht hatte. Außer im Bereich Text, da nenne ich das nach wie vor, was ich mache, Lektorat und Textcoaching, weil ich auch da schon gerne Leute begleitet habe im Entwickeln authentischer Texte. Und dann habe ich eben mein Coaching-Know-how verbunden mit meinem Wissen über Hochsensibilität und habe von Anfang an das Coaching ganz zielgerichtet auf Hochsensible, also hochsensible Erwachsene ausgerichtet.
Sehen Sie es dabei als Vorteil oder vielleicht auch manchmal als Nachteil, selber hochsensibel zu sein? Weil ich kann mir vorstellen, so nah an anderen Personen dann dran zu sein und deren Empfindungen auch so nah mitzuerleben, dass das auch schnell anstrengend ist für einen selber.
Allgemein gesprochen ist natürlich Hochsensibilität beides, Vor- und Nachteil. Also je nach Situation, nach Herausforderung, nach Zielen, die ich persönlich habe, nach meinen Lebensplänen. Für meine Arbeit als Coach, wenn ich damit sorgsam umgehe und nicht 5 Coaching-Kunden am Tag versuche durchzuschleusen, dann erweist sich das ganz klar als Vorteil, weil ich eben vieles viel besser verstehe, als es jemand verstehen würde, der nicht so ist, der nur professionell eben, also natürlich darauf hinwirkt oder geschult ist, anderen Verständnis entgegenzubringen. Und bei mir ist es eben aus dem eigenen Erleben herausgegeben. Und meine Kunden sagen auch alle, dass es ihnen sehr, sehr gut gefällt, dass sie da nicht so viel erklären müssen und dass sie sich so verstanden fühlen. Und dann können sie eben auf das kommen, was sie zu bewältigen haben und wie man dann Lösungswege vielleicht gehen kann und müssen sich nicht so lange damit aufhalten, sich zu erklären.
Dass man diesen gemeinsamen Nenner Hochsensibilität eben schon hat und dann erste Schritte vielleicht auch einfach überspringen kann und direkt zum Wesentlichen zu dem.
Ja, das glaube ich, dass man da sehr schnell zum Wesentlichen kommt. Und es ist ja etwas, was Hochsensible wirklich als Defizit empfinden, dass sie sich häufig nicht verstanden fühlen und dann in der Coaching-Situation, es ist eine Erleichterung, wenn sie sich verstanden fühlen.
Ja. Und was bieten Sie denn an als Coach? Was sind Ihre Therapiemaßnahmen, wenn man das denn so nennen kann, oder Ihre Angebote einfach?
Coaching ist ganz klar abzugrenzen von Therapie. Also Coaching ist immer Hilfe zur Selbsthilfe. Und wenn jemand in extremer Not ist, dann braucht er sicherlich eine andere Hilfe, als ich sie bieten kann. Bei mir geht es sehr stark um eine Verbesserung des Selbstverständnisses und dann um den Umgang mit der Hochsensibilität, weil man weiß, dass wer hochsensibel ist, gut dran täte, sein Leben auf diese Hochsensibilität eben auch auszurichten und es nicht einfach beiseite zu lassen und so mit dem Kopf durch die Wand zu wollen und ein Leben wie ein Nicht-Hochsensibler in allen Facetten leben zu wollen, kann man irgendwie machen, aber wird dann extrem anstrengend werden.
Mhm. Sie haben ja vorher schon angesprochen, dass Hochsensible mit vielen Vorurteilen konfrontiert sind. Wie vermitteln Sie Ihren Teilnehmern, dass sie ihre intensive Wahrnehmungsgabe eben als Art Superkraft auch ansehen können oder als etwas Positives ansehen können?
Ja, es gibt durchaus auch so Literatur oder Leute, Protagonisten in dieser Szene der Hochsensibilität, die dann in die Richtung gehen, von Superkräften zu sprechen. Ich bin da vorsichtig. Ich meine, es ist vorher ein Nachteil und es ist eine besondere Begabung, aber auf der anderen Seite vermeide ich jegliches Hochjubeln oder irgendwie also Begünstigen eines elitären Bewusstseins, weil ich das nicht förderlich finde nachher für das Miteinander. Also es geht wirklich darum, das so von allen Seiten zu betrachten und weder abzulehnen als ist ja furchtbar und noch irgendwie, ach, das ist ja super toll. Nee, es ist beides, je nachdem eben, was man sich vornimmt.
Also einfach eine Akzeptanz zu schaffen mit dem eigenen Selbst.
Mit der Zeit eine Akzeptanz zu schaffen und auch also zu vermitteln, dass diese Akzeptanz nicht von heute auf morgen funktioniert. Also das sind viele, viele Schritte, die dann zu einer immer größeren Akzeptanz führen, Selbstakzeptanz und einem sich anfreunden mit dem Hochsensibelsein. Also man muss einfach sehen, dass es sich über so viele Jahre anders eingeprägt hat und dass man das anders im Bewusstsein hat, dass man es bekämpft und dass man es nicht zeigen möchte. Und da hinzukommen, dass man damit immer mehr verbunden ist und gut umgehen kann und im Frieden leben kann und auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit das auch nach außen trägt, das dauert einfach. Das geht wirklich nicht von jetzt auf nachher. Also das habe ich auch erst mit der Zeit verstanden, als ich Menschen begleitet habe, dass dieses, jetzt haben sie es verstanden und jetzt machen wir da einen Haken dran, ist die Akzeptanz vorhanden. Also zwischen Verstehen und Akzeptieren und Integrieren, da ist schon noch sind schon noch Schritte und es braucht Zeit und es braucht auch Übung damit, aufzutreten und sich dazu auch zu bekennen. Nee, das hört sich nicht gut an. Also darüber selbstverständlich zu sprechen.
Ja, auf jeden Fall ist es ein Prozess, der lange dauert, dass man eben diese positive Grundeinstellung mit dem Selbst hat. Und für viele Leute ist das eben einfach nur durch Hilfe von außen zu erreichen, eben mit seinem eigenen Anderssein auch umzugehen. Und es ist natürlich schön, dass Sie für diese Leute da sind.
Ich habe ja auch Bücher geschrieben. Also man kann auch gut Bücher lesen. Ich sage wahrlich nicht, dass jeder dafür einen Coach braucht oder bei gravierenderen Schwierigkeiten Therapeuten, weiß ich nicht. Also sollte man nicht von vornherein ausschließen. Aber erstmal sich damit zu befassen, indem man gute Bücher darüber liest. Und das Buch von Elaine Aron ist ganz sicherlich ein sehr gutes Buch, liest sich nicht ganz so leicht. Und ich bin auch überzeugt davon, dass mein Buch ein gutes Buch ist. Also dieses erste Buch, was ich geschrieben habe, als grundlegendes Buch im Junfermann Verlag, hieß ursprünglich Mit viel Feingefühl und hat in der zweiten Auflage den Titel bekommen Hochsensibilität verstehen und wertschätzen. Darin erzähle ich viel über mich und meine Entwicklung und andere Hochsensible kommen zu Wort und es ist von Grund auf erklärt und ich gehe da auf die verschiedenen Lebensbereiche ein und das finde ich auch ganz wichtig, bevor man dann anfängt, vielleicht irgendwo hinzugehen und sich weiter Hilfe zu holen, dass man sich da in dieses Thema erstmal reinfuchst.
Das haben Sie mir ja auch schon im Vorgespräch gesagt, dass Sie durch dieses Buch auch gelernt haben, eben so offener in der Öffentlichkeit auch damit umzugehen, mit dem Thema und so frei über sich sprechen zu können, was uns natürlich hier bei Radio Mikro Europa auf jeden Fall zugutekommt. Im nächsten Abschnitt möchten wir gerne auch auf die eingehen, die vielleicht nicht hochsensibel sind, aber im Alltagsleben viel mit Stress und Überforderung zu tun haben, sprechen und denen vielleicht ein paar Tipps geben, wie man mit diesen Situationen gut umgehen kann. Davor hören wir noch einen Song und bis später.
We were just kids at one time. not a care living free in this life. Who was there to catch us when we got knocked down? People say you learn the hard way, that you need the good and the bad days. I've had my share of both and more. And I know we'll work it out, but I'm terrified that I will let you down. And I got to know, will I be good enough? Will I be there to stand you up? Will I do things the right way? Will I spend my days afraid? Will I be good enough? Will I know when to call your bluff? Can I learn to surrender and find my love in the great unknown? Moving forward, looking back on what I built and all I had, in a heartbeat is falling down. And out of ashes comes a flame to start again and give it a name, to build it up and we'll let it go. And I know we'll work it out, but I'm terrified that I will let you down. I won't let go of you now, 'cause I'm terrified that I will let you down. And I got to know, will I be good enough? Will I be there to stand you up? Will I do things the right way? Will I spend my days afraid? Will I be good enough? Will I know when to call your bluff? Can I learn to surrender? I know when to call your bluff. Can I learn to surrender and find my love in the great unknown? Will I be good enough? Will I be there to stand you up? Will I do things the right way? Will I spend my days afraid? Will I be good enough? Will I know when to call your bluff? Can I learn to surrender?
Willkommen zurück bei Mikro Europa, heute im Studio-Talk mit Ulrike Hensel, Coach und Expertin für Hochsensibilität. Wir hatten uns jetzt ausführlich über Hochsensibilität schon unterhalten, obwohl die Dreiviertelstunde längst nicht genug ist, das Thema voll auszuschöpfen, und wollen uns jetzt einem Gefühl widmen, das auch Nicht-Hochsensible oft umtreiben kann, und zwar Stress und Überforderung. Gerade Studenten, sei es irgendwie durch Nebenjob, Klausuren und WG-Chaos, ständig unter Strom zu stehen, ist nicht gesund. Kann andauernder Stress denn gefährlich werden, auch für die Gesundheit?
Auf jeden Fall. Also ein ab und zu Stress zu haben, macht gar nichts. Wenn wir wieder zurückkommen in diesen grünen Bereich der angenehmen, gut zu tolerierenden Beanspruchung. Aber auf Dauer ist es natürlich unbedingt gesundheitsgefährdend. Umgang mit Stress. Ich bin kein Stressexperte. Insofern überlege ich, wie ich darauf gut antworten kann. So verstehe ich, dass viele Studenten in einer stressigen Phase sind und stressige Situationen zu bewältigen haben. Ich glaube, dass alle Menschen, auch die, die nicht hochsensibel sind, von dem, was man Hochsensiblen ans Herz legt und was man denen empfiehlt, lernen können und profitieren können. Es ist ja auch nicht so ganz schwarz und weiß. Die große Gruppe ist überhaupt nicht sensibel und die anderen sind gleich hochsensibel. Also sind wir nicht alle ein bisschen sensibel? Ja, sind wir. Also Sensibilität ist eine menschliche Eigenschaft, ganz, ganz wichtig, auf Reize, die kommen, eben überhaupt zu reagieren, diese Wahrnehmung zu haben. Also Hochsensible sind nur in der Weise besonders oder anders, als sie da in hohem Maße empfänglich sind und reaktiv sind. Ich spreche vielleicht von den Hochsensiblen, was mir vertraut ist, und die anderen können es für sich übernehmen, wenn sie merken, also dass sie sich auch überfordern oder in den Zustand der Überforderung kommen. Menschen brauchen, oder der Mensch braucht immer den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Also es ist gut, sich zu fordern, und es macht ja auch Freude, irgendwo einzusteigen, Projekte anzugehen und zu bewältigen und dann auch da Erfolge zu erleben. Auf der anderen Seite darf einfach, also zumindest nicht über längere Zeit, das Ganze nur noch aus Hektik und Stress und Anspannung bestehen. Das würde sich rächen, dass dann irgendwann die Konzentrationsfähigkeit, die Lernfähigkeit, die man ja auch braucht, gerade als Student, dass die irgendwann nicht mehr gewährleistet ist. Das heißt, irgendwie braucht es Zeiten, Ruhezeiten, Pausen, die der Regeneration gewidmet sind. Und da sehe ich so ein bisschen eine Gefahr, dass es dann heißt, so, ich habe von dann bis dann das und da den Termin und da Lerngruppe und da arbeite ich an der Arbeit. Und dann mache ich zwischen 5 und 6, mache ich dann Yoga, und das soll mich wieder herstellen. Und ich glaube, so funktioniert es einfach nicht. Wenn man dann etwas, was grundsätzlich dazu angetan ist, irgendwie welche Entspannungstechniken, die sehr nützlich sind, aber wenn man die dann in irgendein kleines Zeitfenster zwängt und dann davon erwartet, dass es einen ganz schnell wieder herstellt und leistungsfähig macht, dann ist man irgendwie auf dem Holzweg, weil Entspannung braucht nicht nur eine bestimmte Methode und Technik, die man anwendet, sondern Entspannung braucht immer auch Zeit. Mhm. Also das heißt, mir wird auch häufig gesagt, und das trifft wahrscheinlich auch auf alle zu, dass so Tage, die dann mal, wo man mal keine Termine hat und wo man mal irgendwie den Tag verstreichen lassen kann, ohne dauernd auf die Uhr zu schauen und eben auch nicht auf die Uhr, um pünktlich beim Yoga zu sein. Wobei, das ist jetzt nur sinnbildlich, ich habe überhaupt nichts gegen Yoga. Also, dass man so Tage sich mal gönnt, Tage, die praktisch nicht vorgezeichnet sind, die nicht vorstrukturiert sind, sondern die sich aus dem, was so geschieht, vielleicht ruft ein Freund, eine Freundin an und man geht noch weg, aber man hat nicht vorher vor, zwischen um 3 Uhr die Freundin zum Spaziergang zu treffen. Also das ist so der Unterschied, oder das kann den Unterschied machen zwischen Anspannung und Entspannung. Nicht das eigentliche Tun, sondern der volle Terminkalender oder mal das Durchbrechen eines eng getakteten Plans.
Diese Planung einfach.
Zu planen. Und eben, also da reicht halt eine Stunde nicht aus, das mal zu sagen. Also ich schreibe mir jetzt in den Kalender, wie es im Zeitmanagement auch oft heißt, man muss sich Freizeit einplanen, ja. Aber bitte großzügig und selbst wenn es in einer Phase ist, wo viel zu schaffen ist, weil danach geht es dann wieder besser und man kann sich nicht beliebig da fordern, weil dann kann es passieren, dass gerade in der Zeit, wo es echt drauf ankommt, wie in der Prüfungszeit, dass dann der Körper nicht mehr mitspielt.
Natürlich. Verreisen Sie denn gerne in Ihrer Freizeit?
Ich verreise durchaus ganz gerne, aber ja, immer so mit bestimmten Vorgaben, also nicht mit anderen. Ich habe jetzt eine Reise gerade geplant mit der Freundin, die ich in Speyer besucht habe und mit der ich auf dem Weihnachtsmarkt war, also mit ihr und ihrem Mann. Und wir beide planen im nächsten Jahr, im September, eine Reise an die Ostsee. Und dann fahren wir eben, sie ist auch hochsensibel, dann fahren wir nicht die weite Strecke an einem Tag, dann machen wir zwischendurch Halt und dann nehmen wir nicht ein Zimmer zusammen, wenngleich es preislich natürlich viel attraktiver wäre, sondern nehmen uns zwei Einzelzimmer, dass jeder sich auch wieder zurückziehen kann. Also verreisen ja als etwas Abwechslung zum Alltag, neue Eindrücke gewinnen, natürlich bestimmte Dinge sehen, andere Leute treffen. Aber Reisen ist für mich nie Erholung. Also wenn Leute mich gefragt haben, ach, du hast was verreist, bist du gut erholt? Dann habe ich immer gesagt, ich war verreist und es war auch schön in weiten Teilen. Aber
danach erholen, dann am besten nochmal
Urlaub. Erholen kann ich mich nur zu Hause. Also dann nach einer Reise eben auch Zeit einplanen, wieder anzukommen, wieder runterzukommen und und mich von der Reizfülle, selbst wenn sie positiv ist, ist eine Reizfülle irgendwo ein gewisser Stressfaktor, mich davon wieder zu erholen.
Genau, und bei Reisen spielt natürlich auch diese Planung, die Sie angesprochen haben, auch eine große Rolle. Eben dieses, man kann sich nicht so in den Tag einfach fallen lassen, außer man liegt wirklich den ganzen Tag am Strand. Aber man möchte ja auch, wenn man im Urlaub ist, viel sehen und den Tag so gut wie möglich nutzen, ne? Und dieses Nichtstun, ne?
Ja, oder das so gemächlich angehen lassen oder natürlich Dinge tun, die einen sehr interessieren. Und es ist ja nicht so, dass Hochsensible grundsätzlich also nichts aushalten können oder überhaupt nicht belastbar sind. Also die können, wenn es selbstbestimmt ist und wenn es der eigenen Motivation folgt, da können die vieles anpacken und schaffen und machen, wenn sie ein paar Dinge berücksichtigen, also die Kräfte, die sie haben, dann dafür einsetzen, was sie wirklich selber wollen und nicht, um anderen zu gefallen zu sein und mit anderen irgendwie mithalten zu wollen. Ja, man muss ja sehr gut priorisieren und gewichten, was ist mir wirklich wichtig, wofür setze ich meine Möglichkeiten ein.
Man darf seine eigene Hochsensibilität natürlich auch nicht als beängstigenden Faktor sehen, sein Leben nicht mehr genießen zu können oder nicht mehr das zu machen, was man eigentlich auch machen möchte. Auch
das
wenn
wollte
es
ich damit eigentlich
wird.
Auch sagen, ja. Genau. Und eben auch zu sehen, also nicht etwa das gleichzusetzen mit nicht leistungsfähig zu sein. Es braucht nur bestimmte Voraussetzungen, Rahmenbedingungen, um möglichst leistungsfähig zu sein. Wenn man jetzt mal den Aspekt anschaut, aber eben auch zu gucken und nicht sich völlig dann damit zu identifizieren und nur noch als hochsensiblen Menschen zu begreifen, sondern als einzigartige Persönlichkeit mit vielen, vielen Facetten und lebhaft, stiller, also extrovertiert, introvertiert gibt es auch beides unter den Hochsensiblen. Also es sind nicht immer die stillen, zurückgezogenen. Und eben auch zu sehen, was da alles in der Persönlichkeit angelegt ist und nicht etwa zu reduzieren auf das Hochsensibelsein. Das wäre schade.
Ja.
Und nicht zu sehr aufpassen zu wollen, ach, das könnte mich überanstrengen. Ich habe neulich mal mit einer Coaching-Kundin den Satz geprägt, es kommt mehr darauf an, Ausstiegsstrategien parat zu haben, wenn mir irgendwas zu viel wird, dass ich da wieder rauskomme, als Vermeidungsstrategien sich anzueignen, weil es wäre schade, die Möglichkeiten, den Handlungsspielraum und die Erlebniswelt so einzuengen, vor lauter Angst überfordert sein zu können.
Genau. Und viele Hochsensible haben das Wissen, dass sie hochsensibel sind, ja einfach auch noch nicht und entwickeln dann vielleicht auch ihre Persönlichkeit nicht in diese Richtung, eben hochsensibel zu sein, sondern versuchen auch mitzuhalten mit anderen und ja.
Das kann man aber jederzeit ja korrigieren und kein Weg ist dann so vorgezeichnet, dass ich ihn nicht mehr irgendwie von der Richtung her auch ein bisschen abändern könnte und dann immer wieder ausprobieren und schauen, wie geht's mir damit und dann kann ich ja wieder eine Kurskorrektur vornehmen, also so. Das nicht zu dramatisch sehen, wenn ich jetzt einen Weg einschlage, dann muss ich dem immer folgen.
So, zum Abschluss hören wir jetzt noch einen Song, den Sie ausgewählt haben, Frau Hensel. Das ist ein Remix von André Krohme, Tell Me. Und ich bedanke mich hiermit auch. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich fand es zwar ein sehr schönes, angenehmes Gespräch mit ihm und hoffe, dass wir vielleicht auch Leuten ein bisschen die Augen öffnen konnten, das Thema Hochsensibilität entmystifizieren. Und vielleicht hat der eine oder andere sich ja selber auch wiedererkannt, was mich besonders freuen würde. und ja, liest vielleicht mal ein Buch von Ihnen, Frau Hense.
Ja, gerne.
Genau, oder besucht Sie in Ihrem Coaching. Falls ihr die Sendung noch nachhören wollt, dann schaut einfach in unsere Mediathek oder auf der Homepage der Tübinger OB. Und ich verabschiede mich vom Mikrofon. Heute im Studio-Talk gewesen ist Frau Ulrike Hense, Expertin und Coach für Hochsensibilität. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Ich bin Pauline Knappschneider und verabschiede mich. Tschüss.
Tell me and you will see, sometime that it's coming over me. The fireworks won't live without you and me. It's gonna raise your arms and set you free, set you free. So tell me, tell me.